Mittwochnachmittag, Zeit für Erbrecht. Hallo lieber Andreas.
Lieber Christian, freue mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind und du hast jetzt anders anmoderiert. Heute ist ja nicht Freitagnachmittag, sondern Mittwochnachmittag.
Es ist ein ungewöhnlicher Tag. Alles neu ist heute. Tatsächlich nehmen wir nicht am Freitag auf, wobei ein kleines Geheimnis. Jene, die uns sehr, sehr treu und genau verfolgen, hören womöglich die, unsere Folgen ja schon am Freitag in der Früh. Daher nehmen wir sie und nahmen wir sie tatsächlich nicht am Freitag, sondern am Mittwoch auf. Und heute passt es ganz, überhaupt ganz wunderbar, denn morgen findet eine große Veranstaltung statt. Lieber Andreas, was ist morgen los?
Ich bin schon aufgeregt.
Erzähl uns, was ist das?
Morgen findet statt der erste österreichische Erbrechtstag im BMJ im Palais Trautson.
Was ist das BMJ?
Das ist das Bundesministerium für Justiz, ja, muss man dazu sagen. Ja, du hast recht. Und das ist eine ganz wunderbare Veranstaltung, zu der wir beide, ja, lieber Christian, schon vor längerem die Idee hatten, sowas sollte es einmal geben. Wir haben ja schon immer wieder darüber gesprochen.
Ja. Und aber ursprünglich, glaube ich, war es deine Idee.
Ja, oder danke, dass du das, ich weiß es nicht, war das ich. Also wie auch immer, aber wir haben die Idee jedenfalls gemeinsam entwickelt. Und es ist nun so, dass die österreichische Notariatskammer diesen ersten österreichischen Erbrechtstag veranstaltet und im Vorfeld haben wir ja gemeinsam für diesen österreichischen Erbrechtstag auch einen wissenschaftlichen Beirat installiert und da bin ich besonders stolz drauf, das freut mich sehr, weil ja ganz, ganz viele wesentliche Erbrechtsprofessoren diesem wissenschaftlichen Beirat angehören. Du leitest ihn ja, den wissenschaftlichen Beirat und wir haben gemeinsam in mehreren Beiratssitzungen ein schönes Programm zusammengestellt. Ja, und morgen gibt es dann Vorträge zum Generalthema dieses Erbrechtstags, die Sicherung des Erblasserwillens.
Das klingt schon wieder so spannend wie immer. Sicherung des Erblasserwillens. Aber lass mich noch kurz bei unserem Baby hier bleiben. Es ist, finde ich, bisher, und ich gebe zu, ich bin auch schon aufgeregt auf morgen, eine glückhafte ein glückhaftes Projekt, weil es ist mit so viel positiver Stimmung verbunden gewesen und diese Sitzungen im Beirat, alle waren irgendwie positiv und jeder hatte Ideen und man muss wirklich sagen, wir hatten vielleicht ursprünglich die Idee, aber das Ganze ist natürlich jetzt das Ergebnis der Anstrengungen von allen Kollegen und der Vortragenden. Also es läuft ja so ab, weil was ist ein Erbrechtstag, also damit Sie sich was vorstellen können, es gibt 4 Vorträge, von exzellenten Spitzenerbrechtlern, zu denen übrigens auch du gehörst morgen, aber dazu kommen wir noch, und vor Publikum, da spricht halt die Kollegin, der Kollege über dieses oder jenes Thema, hinter ihm, neben ihm, ich weiß es gar nicht, sitzen dann Beiratsmitglieder, 2, und leiten dann im Anschluss durch eine Diskussion. Und ich glaube, was uns beide und wohl andere auch enorm verblüfft hat, war der Zuspruch, nicht wahr? Wir hatten ja Angst, wird das überhaupt angenommen, kommt da irgendjemand und wie schaut es aus mit den Zusagen?
Darf man das überhaupt sagen oder ist das ein Geheimnis? Nein, das ist kein Geheimnis, das darf man ruhig sagen. Wir haben ja dort im Palais Trautson in dem Festsaal Platz für 150 Teilnehmer und haben gehofft, dass wir das erreichen und jetzt haben sich 350 angemeldet und wir haben jetzt im Vorfeld ein großes Problem gehabt, nämlich was machen wir mit dem großen Interesse, mit den vielen Teilnehmern und haben jetzt eine Hybridveranstaltung daraus gebastelt, sodass jene, die nicht vor Ort sein können, zumindest online teilnehmen können. Aber natürlich ist traurig, dass wir nicht einen größeren Raum haben, dass da wirklich alle 350 dabei sein können, aber es freut mich natürlich sehr, dass das Interesse am Erbrecht zu groß ist.
Leute. Ja, das ist ordentlich. Unglaublich. Da pumpert mein kleines Herzchen. 4 Vorträge gibt es. Die Sicherung, so heißt es, ich schließe die Augen, die Sicherung des Erblasserwillens. Ja. Was sind denn die 4 Themen, Andreas?
Die 4 Themen. Also erstens waren wir bemüht, dass wir die Vorträge so organisieren, dass jeweils ein Vortragender aus einem anderen Bereich vorträgt. Nicht ich aus dem Notariat.
Also Berufsbereich.
Berufsbereich, ja. Ich aus dem Notariat trage ja vor zur Testaments. Vollstreckung, da werden wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden heute. Ja. Und dann trägt weiters vor der Dr. Alexander Hoffmann, Rechtsanwalt,
ja,
zu einem spannenden Thema, das führt ja Pflicht des rechtliche Grenzen und so weiter. Ich glaube, das führt jetzt zu weit auch. Dann trägt noch vor die Frau Dekanin, Universitätsprofessor Dr. Brigitte Zöchling-Jud zum Thema Nacherbschaft, auch ein ganz spannendes Thema. Und ja, Senatspräsident, Honorarprofessor Matthias Neumeier, habe ich es richtig gesagt, Honorarprofessor oder Universitätsprofessor? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weißt du es?
Also für mich ist er ein Universitätsprofessor.
Universitätsprofessor, dann entschuldige mich, er ist
Matthias
alles.
Ist ja alles. Das ist
eine zur Bestreitungsklausel.
Ja, zu einer sogenannten kassatorischen Klausel.
Also es wird wirklich spannend und der ganze Tag wird dann noch abgerundet am Ende mit einem Roundtable, wo dann noch einmal alle Vortragenden zusammensitzen und gemeinsam mit einem Vertreter aus dem Ministerium, Dr. Pesendorfer, werden wir dann noch Ergebnisse dieses Tages diskutieren. Und das alles wird übrigens moderiert vom Paul Kraker, der sich auch schon sehr freut auf die Veranstaltung. Mit dem habe ich übrigens schon eine Besprechung gehabt. Das war toll. Der interessiert sich nämlich auch sehr für die erbrechtlichen Themen. Der wollte das alles wissen. Der wollte sich wirklich super vorbereiten. Ja. Hat sich die Themen wirklich angeschaut. Und also ich freue mich sehr auf schön. Morgen.
Also bitte kommen Sie morgen nicht.
Bitte.
Bitte nicht. Aber Moment, wir werden ja, die Sendung kommt ja am Tag danach, genau. Wir
strahlen schon
am Freitag
spät.
Aus.
Ja,
also
genau,
es war dann gestern, Sie waren nicht dabei oder waren Sie doch dabei, weil Sie zu den Angemeldeten gehören, dann freut es mich, dann bin ich gespannt, ob unsere Prognose stimmt oder unsere Prognosen. Und weil, und jetzt kommen wir zum heutigen inhaltlichen Thema, weil du morgen dieses außergewöhnliche Thema des sogenannten Testamentsvollstreckers oder Testamentsexekutors vortragen wirst und dir vorgenommen hast und natürlich schon ganz aufgeladen bist an Informationen, haben wir uns gedacht, beziehungsweise hast du mir das gestern mitgeteilt, dass du heute gern über den Testamentsvollstrecker sprechen
willst. Wie wär's, habe ich gesagt. Und du hast gesagt, das wäre eigentlich ganz gut. Ja.
Immer gern.
Also. Ja, der Testamentsvollstrecker. Das klingt so einfach und ist so schwierig, oder?
Ich weiß es nicht. Was ist? Vollstrecken klingt einmal sehr martialisch.
Stimmt, ja.
Also Sicherung, also das Thema ist ja Sicherung des Erblasserwillens. Machen wir es vielleicht so. Wir haben also einen Testator, jemanden, der ein Testament errichtet, der sich wahnsinnig viele Gedanken macht, was passieren soll, wer was bekommen soll, wie die Dinge verwaltet werden soll, welche Aspekte zu beachten sind. Er ist monatelang gesessen, um diesen letzten Willen zu entwickeln. Und dann denkt er sich, naja, aber wer weiß, ob sich meine Hinterbliebenen dann überhaupt an meine Anordnungen halten. Nicht wahr? Vielleicht stecken die Köpfe zusammen und sagen, wir pfeifen auf das, was der Alte da angeordnet hat und machen es einfach anders. Mhm. Und das ist jetzt natürlich ganz grob formuliert, so steht es nicht im Gesetz, aber ich glaube, das ist irgendwie so der Grundgedanke. Ich brauche einen, ja, jetzt kommt das Wort, das ich eigentlich erklären will, einen Vollstrecker, jemanden, der dafür sorgt, und das ist jetzt aber sehr weit gemeint, dass meine Vorstellungen auch tatsächlich verwirklicht werden. Mir reichen meine Hinterbliebenen, die Begünstigten nicht aus. Eigentlich ist irgendwie so ein bisschen ein Verdacht damit verbunden, dass die sich doch nicht ganz an die Anordnungen des Verstorbenen halten. Mhm. Der Testamentsvollstrecker, ja.
Ja, irgendwie der Grundgedanke.
Gibt sehr häufig, findet in sehr häufigen Testamenten.
Der Erblasser ist selbst natürlich nicht mehr da und hat irgendwie gleichsam einen Vertreter, der an seiner Stelle dann noch, und das ist ganz grob gesprochen, überwachen soll, ob da eh alles so läuft, wie sich der Testator vorgestellt hat. Aber wenn wir Testamentsvollstrecker sagen, dann ist einmal die erste Frage für mich, was ist da eigentlich gesetzlich geregelt? Was gibt es eigentlich über den Testamentsvollstrecker? Und da staunt man ja eigentlich, dass die gesetzlichen Regelungen zum Testamentsvollstrecker höchst überschaubar sind und eigentlich sehr wenig über seine Rechtsnatur verraten. Wir haben ja im ABGB nur die zwei Paragraphen 816 und 817, die ein bisschen etwas über den Testamentsvollstrecker sagen und eigentlich nur sagen, dass es so etwas gibt. Ich lese vielleicht einmal den 816 vor.
Ja, gerne.
Der Verstorbene kann letztwillig einen Vollstrecker seines letzten Willens ernennen. Übernimmt der Testamentsvollstrecker diese Aufgabe, so hat er entweder als Machthaber die Anordnungen des Verstorbenen selbst zu vollziehen oder deren Einhaltung zu überwachen und den säumigen Erben zur Vollziehung derselben zu veranlassen. Das ist eigentlich die Kernbestimmung, das war es dann eigentlich auch schon im ABGB. 817 gibt es noch, aber das können wir jetzt, glaube ich, ausklammern. Und jetzt hast du kurz vorhin eingeworfen, Christian, es kommt so oft vor in Testamenten, dass ein Testamentsvollstrecker berufen wird. Und ich weiß nicht, wie du es in deiner Praxis erlebst, wenn dir dann Testamente im Erbfall unterkommen. In aller Regel findet man dann nur eine sehr kurze, lapidare Anordnung. Ich berufe Rechtsanwalt sowieso, Notar sowieso zu meinem Testamentsvollstrecker. Und man rätselt dann eigentlich darüber, welche Stellung, welche Befugnisse, welche Pflichten mit so einem Testamentsvollstrecker verbunden sind. Wie siehst du das? Wie gehst du damit um?
Ja, eine sehr, sehr schwierige Fragestellung. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. Obwohl sie tatsächlich so routinemäßig häufig vorkommt, so routinemäßig, kann auch nur spekulieren, warum das so ist. Es liegt wohl an den, vermute ich, Rechtsberatern, die den Verstorbenen darauf aufmerksam machen, eine derartige Klausel aufzunehmen. Ich treffe zumindest auf derartige Anordnungen in aller Regel eigentlich stets nur in Testamenten, in letztlichen Verfügungen, die unter rechtsberatender Hand oder Aufsicht errichtet wurden. Und ich frage mich dann immer, warum eigentlich in dieser Anordnung nicht klar ausgedrückt wird, was genau diese Aufgaben dieses sogenannten Testamentsvollstreckers sind. Und bisweilen habe ich auch den Verdacht, dass möglicherweise die Verfasser sich diese Frage gar nicht präzis gestellt haben. Welche theoretischen Funktionen könnte der haben? Er könnte theoretisch, und jetzt bin ich noch nicht bei der Einordnung, ob das geht und wie das funktioniert und wie das rechtlich funktioniert, er könnte theoretisch überwachen. Das heißt einfach nur überwachen in der Form eines Zuschauers. Eines, der zuschaut und vielleicht Rechtstipps gibt und sagt, passt's auf und einfach nur prüfen, ohne eigene Waffen in der Hand zu haben, ohne was tun zu können. Oder er könnte überwachen und soll dann, Klammer auf wie, gegen wen, auf welche Art und Weise, er soll dann womöglich auch diesen angeblichen Willen des Verstorbenen durchsetzen können. Selbst zum Beispiel zu Gericht, Klammer auf, welches Gericht ist zuständig, Klammer zu, marschieren können, sich dort beschweren, vielleicht sogar Klage führen. Nennen wir das den überwachenden Testamentsvollstrecker. Der scheint in dieser Bestimmung, die du vorgelesen hast, die zwar aus dem Jahr 2015 stammt, aus unserem Erbrechtsänderungsgesetz, aber in Wirklichkeit hat man halt die Sprache ein wenig angepasst. Es ist die Urnorm der Gesetzgeber 2015, hat die Finger vom Testamentsvollstrecker gelassen, der war da auch überfordert. Also es ist da irgendwie angedeutet oder es kommt vor, Überwachung. Dann gibt es die Möglichkeit, das steht im Gesetz, exotisch genug, dass er berufen wird, die Anordnungen selbst zu vollziehen. kommt ziemlich selten vor, dass man sich das traut, das so hineinzuschreiben. Ja. Dahinter verbergen sich enorm komplizierte Rechtsfragen. Stichwort Auftrag auf den Todesfall, wie funktioniert das? Aber es steht so lässig im Gesetz.
Ja. Ja.
Und die dritte Variante, und dann höre ich schon gleich wieder mal auf, wäre, dass der Testamentsvollstrecker vollstrecken soll in der Art und Weise, dass er überhaupt die Erben vertritt oder gar die Verwaltung übernimmt, eine Art Fremdverwaltung.
Ja.
Ja, also auch das ist wieder ganz eine andere Funktion, nicht nur Überwachung, sondern zum Beispiel, ich habe meine zwei Bubzis, meine zwei Kinder, die setze ich zu Erben ein, die sind minderjährig, aber ich bin vielleicht geschieden als Testator und meine Ex-Frau, die alleinige Erziehungsberechtigte, Obsorgeberechtigte, wie ich jetzt unterstelle in meinem Beispiel, jedenfalls nach dem Tod wäre es jedenfalls, die soll die Kinder unter keinen Umständen vertreten dürfen. Und ich ordne an, dass mein Vertrauensanwalt, der Herr XY, das Vermögen der Kinder verwalten soll bis, ja, bis zum 45. Lebensjahr oder was auch immer. Also das wäre schon die Frage, also das wäre der sogenannte verwaltende Testamentsvollstrecker. Mhm. Und allein an der Länge meiner Wortmeldung würden wir doch jetzt eigentlich vermuten, dass im Gesetz, ich weiß nicht, 3, 4, 5, 6, 7 Paragraphen stehen. Im deutschen BGB, glaube ich, sind es über 30,
die der
Testamentsvollstrecker
kriegt. Ja.
Bei uns nur eine, so eine karge. Bei uns nur eine. Er kommt so wahnsinnig oft vor. In Wirklichkeit ist, glaube ich, sehr häufig die Frage, welchen Sinn der überhaupt haben soll. Und insofern sehr erstaunlich aus meiner Sicht, welche Rechtsunsicherheit hier tatsächlich besteht.
Absolut. Und gerade in diesen vielen Fällen, von denen wir gesprochen haben, wo es eine schlichte Berufung zum Testamentsvollstrecker gibt, ohne nähere Determinierung dessen, was du jetzt an alternativen Ausgestaltungen und Modellen referiert hast, ja, das ist eine Anordnung, die natürlich absolut nicht sorgfältig ist, völlig unklar, völlig auslegungsbedürftig, wo du überhaupt nicht weißt, ja, welche Position wird hier dem Testamentsvollstrecker gegeben?
Ja, lieber Andreas, ich würde dir natürlich zustimmen, aber ich glaube, wir sollten vorsichtig sein mit diesem Verdikt. Warum? Weil unser Gespräch hier schon in einem Art Pioniergeist erfolgt. Das heißt, diese Überlegungen, die wir hier gerade anstellen oder beginnen, die finden Sie nicht in einem typischen Lehrbuch oder in einem typischen Kommentar. Es ist also nicht so, dass, wenn Sie in so einem Testament eben diese Klausel sehen, dass das indiziert, dass Ihr Berater sozusagen keine Ahnung hat oder nicht lege artis arbeitet,
sondern ja, das ist
tatsächlich
richtig.
Üblich.
Nicht? Das aber,
ist
üblich. Aber es ist
erstaunlich.
Wir beobachten trotzdem, ich meine allein schon der Umstand, dass der Paragraph 816 uns sagt, entweder oder. Er kann entweder als Machthaber zuständig sein, die Anordnungen zu vollziehen oder deren Einhaltung zu überwachen, bedeutet natürlich schon, dass ich hier auch in der Anordnung der Testamentsvollstreckerberufung näher determinieren sollte. Du hast natürlich vollkommen recht. Was wir hier diskutieren, da sind wir wirklich an der Speerspitze unterwegs. Das ist alles eigentlich relativ wenig untersucht. Beim Testamentsvollstrecker gibt es so viel Unklarheiten und daher ist es nicht überraschend, dass wir so oft solche Anordnungen in Testamenten sehen. Aber wir beide wollen jetzt eben anregen, dass in Zukunft vielleicht ein bisschen näher überlegt wird bei solchen Testamentsvollstreckerberufungen.
Genau. Tasten wir uns vor. Ich glaube, eins ist einmal interessant, andere Perspektive irgendwie. Der internationale Blick, der Blick über die Grenzen hinaus und der Zusammenhang der Relevanz dieser Funktion mit der Struktur des Verlassenschaftsverfahrens, mit der Struktur der Regeln über den Übergang des Vermögens auf die Erben und welche Relevanz dabei der Staat spielt. Mhm. Und da bemerkt man, natürlich enorm große Unterschiede international. Und in Österreich, darüber haben wir ja schon ausführlich gesprochen, hat diese besondere Form der Rechtsfürsorge, ein Verlassenschaftsverfahren unter der Aufsicht des Gerichts mit dem Gerichtskommissär, das den Zweck hat, einen geordneten Übergang des Vermögens auf die Erben sicherzustellen. Ich sage jetzt einmal abstrakt unter der Aufsicht des Gerichts. Und in der Urfassung des ABGB in der Zeit 1811 bis, genau kann ich es jetzt nicht sagen, vielleicht weißt das du, ich glaube 2001, da war die große Reform des Außerstreitrechts, war das Verlassenschaftsverfahren geprägt von einer sehr, sehr weitgehenden, tiefgehenden Aufsicht des Gerichts, auch darüber, dass die Anordnungen des letzten Willens erfüllt werden. Einer der größten Zivilrechtler Österreichs vergangener Zeiten, Josef Unger, hat dementsprechend auch gesagt, eigentlich ist das Gericht der größte Testamentsvollstrecker. Und es gibt überhaupt keinen Bedarf nach einem Testamentsvollstrecker, weil, und jetzt kommt's, der Erbe nach altem Recht verpflichtet war, minutiös nachzuweisen dem Gericht, dass er brav das Testament und die Anordnungen erfüllt habe. Und wenn ich ohnehin schon das Gericht habe, das da alles beaufsichtigt, aller Metternich, nicht, und alles überwacht, wozu brauche ich dann noch einen Testamentsvollstrecker? Das heißt, der Testamentsvollstrecker hat in diesen vielen Jahrzehnten, bis also über natürlich über Jahrhunderte, also von 1811 weg bis 2010, eigentlich wirklich nur eine Beobachterrolle wohl eingenommen. Das Gericht hat ohnehin aufgepasst. Ich denke jetzt an diesen überwachenden Testaments.
Ja, reden wir mal über den.
Über den Verwalter.
Ja, genau. Ja.
Und dann, und jetzt wird es ja überhaupt kurios, aber wenn wir schon dabei sind, führe ich das auch noch fort, kommt die Außerstreitreform 2001 und das Außerstreitverfahren, das Verlassenschaftsverfahren wird grundlegend reformiert.
Ich sage mal, entschuldige. In Kraft getreten mit 01.01.2005 das neue Außerstreitgesetz.
Ich glaube, es war 2.1, 2.2 und es war, glaube ich, dann so eine große Vakanz. Also seit 2.5. Ich danke dir für die Korrektur. Und ein wesentlicher Bestandteil dabei war, dass man diese Vielzahl der sogenannten Testamentsausweise, so wurde das genannt im alten Recht, einfach gestrichen hat. Und es gibt in Außerstreitrecht eigentlich nur eine Vorgabe, nämlich, Andreas, welche?
Ja, ich möchte nur davor sagen, dieses Runterfahren der Fürsorge des Abhandlungsgerichts, das war eigentlich ein Ergebnis, kann man sagen, einer schon ursprünglich von Unger vorgetragenen Forderung, der immer gesagt hat, was soll denn das mit dieser überbordenden Fürsorge des Verlassenschaftsgerichts? Und man hat dann eben durch das Außerstreitgesetz das sehr reduziert und eigentlich im Kern geht es nur noch, fast nur noch im Außerstreitgesetz um die Wahrung des rechtlichen Gehörs. Alle, die berechtigt sind, begünstigt sind, sind vom Gerichtskommissar zu verständigen. Es muss klar sein, dass alle, die Ansprüche haben aus dem Erbfall, wirklich verständigt wurden. Aber Erfüllungen und Sicherstellungen der Berechtigten sind grundsätzlich nicht dem Gericht nachzuweisen. Das Gericht und das Gesetz lässt dann alle Berechtigten nach Verständigung in Ruhe und hält sich raus. Ausnahmen gibt es nur bei den Pflegebefohlenen, bei den Minderjährigen, da gibt es noch eine besondere Fürsorge des Gesetzes und des Verlassenschaftsgerichts. Aber sonst ist es wirklich auf das rechtliche Gehör, auf die Sicherstellung des rechtlichen Gehörs und die Verständigung aller Berechtigten eingeschränktes Verfahren.
Wohlgesprochen, will heißen, pointiert formuliert oder auf den Punkt gebracht, die Anordnung ist zuzustellen nachweislich, das war's. Und dann gibt es diese Sonderregel, wenn Schutzbefohlene sind, insbesondere Minderjährige, da muss dann ist das Gericht verpflichtet im Sinne der Fürsorge darauf zu achten, dass die Rechte oder Ansprüche eines Schutzbefohlenen entweder befriedigt oder sichergestellt werden. That's it. Und was damals so spannend war, Also wir sind in Bereichen, wo der Gesetzgeber wirklich nicht exzellent gearbeitet hat. Was damals so spannend war, 2002, 3, 4, 5, Sie merken, ich schludere bei den Jahreszahlen, jetzt habt ihr mich eh schon aufplattelt, stimmt, ist außer Streit, Gesetz wird reformiert. Die Bestimmung im ABGB, die ebenfalls auf diese Testamentsnachweise hinweist, eigentlich die Kernbestimmung im materiellen Recht, wird unangetastet gelassen. Und das war die Folgebestimmung, zu der die du zitiert hast, nämlich dieser 817, die bleibt unangetastet. Mhm. Und dort stand sinngemäß drinnen, dass selbe, jetzt wird es ganz bizarr, was im Jahr 2015, als also das ABGB reformiert wurde, und eigentlich der Zeitpunkt gekommen wäre, dass man gesagt hätte, okay, wir müssen da diese ABGB-Bestimmung jetzt auch modernisieren. Und die Anordnung, die sich da darin findet, nämlich dass dem Gericht nachzuweisen ist, dass der Wille des Verstorbenen erfüllt worden sei, dass man das anpasst ans Verfahrensrecht, wo drinnen steht, dass das nicht mehr gilt.
Ja.
Und stattdessen hat der Gesetzgeber 2015 die Sprache modernisiert und hat geschrieben, ist kein Testamentsvollstrecker ernannt oder nimmt er diese Ernennung nicht an? Das ist also die Fortsetzung zu diesem Paragraphen, den du vorhin erwähnt hast, den 860. Mhm. So hat der Erbe dem Gericht nachzuweisen, dass er den Willen des Verstorbenen möglichst erfüllt oder Sicherheit geleistet hat.
Ja, ist erstaunlich, ne?
Es ist so lustig.
Ich mache mir auch immer den Spaß.
Aus der Streitgesetz. Ja, ich habe eine Zeit lang Notare angerufen, Kollegen von dir, und habe gefragt: Ja, Herr Notar, grüß Gott, hier spricht der Professor Rabel. Eine Frage an den Praktiker: Was muss man Ihnen eigentlich da, wenn Sie Gerichtskommissar sind, nachweisen, nicht? Also da jetzt für die Einantwortung, und dann kam immer die Antwort:
Also bitte, Herr Professor, Sie wissen doch, die Einantwortungsnachweise wurden abgeschafft, also es braucht doch nur das Testament kundgemacht und zugestellt werden, ist doch selbstverständlich.
Ah ja, sehe ich eigentlich auch so. Aber Herr Notar, was machen Sie mit folgender Bestimmung? Vielleicht können wir das gemeinsam aufschlagen, gehen Sie ins Internet. 817, da steht drinnen, der Erbe hat dem Gericht nachzuweisen. Und dann war in aller Regel, genauso wie zwischen uns beiden jetzt, irgendwie nicht Stille, aber irgendwie so Kopfschütteln oder perplex. Und ja, das ist eigentlich, das ist irgendwie totes Recht. Ist es auch, obwohl es das jüngere Recht ist. Also es hat noch niemand gesagt, vielleicht kommt das noch, dass die Kompetenz des Verlassenschaftsgerichts durch den Paragraph 817 2015 jetzt wieder aufgeblasen wurde, nämlich umfassendst ohne Einschränkung.
Da gibt es auch eine OGH-Entscheidung, die sagt, und anders kannst du ja mit der Bestimmung nicht umgehen, dass der 817 eben zu reduzieren ist auf den nunmehrigen Anwendungsbereich des Außerstreitgesetzes, stimmt, nämlich auf den 176, genau. Sicherstellung, Erfüllung für den Minderjährigen. Mehr Bedeutung hat es nicht.
Aber die Entscheidung ist, entschuldige, wir sind
lästig sein, nein,
ist okay, bitte. Die war ganz wichtig. Ja. Und die war vorm Erbreck 2015.
Die war wirklich davor?
Ja, die war davor.
Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Und
dann kam das Erbreck danach.
Ah, da hätte man es eigentlich.
Und jetzt könnte man, also wenn ich mich nicht irre, vielleicht bin ich schludere ich jetzt. Ja. Aber jedenfalls, da fährt die Eisenbahn drüber, aber weil sie haben auch überhaupt
keine Verfahrens- kann man's nicht sehen.
Aber daran erkennt man jetzt an unserem Gehoppel, das sind immerhin die zwei großen Bestimmungen zum Testamentsvollstrecker im ABGB. Die zweite ist schon Unsinn, sage ich jetzt einmal ganz heftig. Ja, und die erste, die hat sie eigentlich auch in sich, nicht? Also da gibt es den Saga, der Testamentsvollstrecker ist Machthaber des Verstorbenen. Liest man überall, der Verstorbene ist aber tot.
Ja.
Also das kann ja nur sinngemäß gemeint sein.
Ja.
Er kann ja nicht mehr, der Verstorbene ist kein Rechtsträger mehr. Das heißt, die Rechtsbeziehung dieses Testamentsvollstreckers kann sich nicht in der Weise auf den Verstorbenen beziehen, dass er den Verstorbenen klagen kann oder der Verstorbene ihn klagen kann. Also das geht ja wohl wieder nicht.
Aber bleiben wir noch kurz beim überwachenden Testament.
Also der interessiert, ich bin ja schon gespannt, was du mir morgen
erzählst. Ja, also, na gut, ich kann ja hier nicht, also jetzt könnte ich schon, weil das ist ja jetzt schon im Nachhinein, aber ich möchte dir gegenüber nicht spoilern, Christian. Nein, aber ich frage mich und ich werde mich auch morgen fragen, was sind denn eigentlich die Aufgaben des überwachenden Testamentsvollstreckers? Was hat die eigentlich für einen Sinn? Geht es beim überwachenden Testamentsvollstrecker wirklich nur darum, dass er sozusagen das Verlassenschaftsgericht und den Gerichtskommissär unterstützt oder ihnen eher dabei zuschaut und eigentlich den Gerichtskommissär überwacht darin, den Verständigungspflichten und allenfalls auch den ausnahmsweisen Sicherstellungs- und Erfüllungspflichten 176 nachzukommen? Oder kann die Überwachungsaufgabe des Testamentsvollstreckers noch weiter reichen? Wie siehst du das?
Ich finde, dass man diese, glaube ich, sehr, sehr wichtige Fragestellung gar nicht genug noch deutlicher machen kann. Was es denn bedeutete, wenn der Testamentsvollstrecker Dr. Christian Rabel, Rechtsanwalt, der da hinzutritt in den Kreis der Bedachten, der Erben und der Vermächtnisnehmer, der sagt, Moment, ihr seid da viel zu schlampig. Ja, ich bin Testamentsvollstrecker, das Testament ist so und so zu deuten, das hat zu passieren. Was es in der Realität bedeutet, wenn wir sagten, zum Beispiel, dieser Testamentsvollstrecker hat das Recht, Anträge bei Gericht zu stellen. Das Gericht hätte diese Anträge zu bearbeiten durch einen Beschluss. Der Testamentsvollstrecker hätte dann natürlich auch für den Fall, dass seinen Anträgen nicht stattgegeben würde, ein Rekursrecht, das Recht, eine höhere Instanz anzurufen, allenfalls dann sogar bis zum obersten Gerichtshof zu gehen. Das spricht sich alles leicht, bedeutet für einen Erben, dass das Verlassenschaftsverfahren allein wegen der Aktion jetzt einmal ein Jahr länger dauert, bis das durch die Instanzen geht. Das heißt, alles das, was wir dem Testamentsvollstrecker im Verlassenschaftsverfahren an Rechten einräumen oder zusprechen, ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, was ich glaube, sollten wir immer auch mitdenken, was das für den Verfahrensgang, für die Beschleunigung, für die Möglichkeiten bedeutet.
Entschuldige, bleiben wir da jetzt ganz scharf drauf, weil mich das wirklich interessiert und bewegt irgendwie das Thema. Wenn es in der Lehre und Rechtsprechung immer wieder heißt, und so, du hast es gerade gesagt, der Testamentsvollstrecker hat im Rahmen seiner Aufgaben Parteistellung, Antragsrechte, Rekurs, Legitimation und so weiter, da müssen wir uns das näher anschauen. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt einen überwachenden Testamentsvollstrecker und er schaut dem Verfahren zu. Der Gerichtskommissär hat Testamente auch mit Vermächtnissen drin übernommen zum Akt und muss diese auch den Vermächtnisnehmern zustellen und stellt einem Vermächtnisnehmer nicht zu. Der überwachende Testamentsvollstrecker bekommt das mit und sagt, halt, es ist auch dieser Vermächtnisnehmer zu verständigen. Und jetzt könnte er hier vielleicht einen Antrag bei Gericht stellen. Bitte verfüge, liebes Gericht, der Gerichtskommissar möge noch diesem Vermächtnisnehmer oder dem Ersatzvermächtnisnehmer zustellen und so weiter. Das verstehe ich. Oder es wird eingeantwortet, eine Verlassenschaft. Das Verlassenschaftsgericht hat übersehen, dass der Pflichtteil eines Minderjährigen sicherzustellen ist. Hier wird man wohl von einer Rekurslegitimation des überwachenden Testamentsvollstreckers ausgehen können, der sagt, es war noch nicht Einantwortungsreife gegeben. Sobald aber, und da möchte ich jetzt mit dir hinschauen, sobald aber ich im Testament, in der letztwilligen Verfügung, dem Testamentsvollstrecker weitergehende Überwachungsaufgaben geben würde, die also nicht nur die Einhaltung der Pflichten nach dem Außerstreitgesetz betreffen, sondern zum Beispiel, er soll auch darauf schauen und überwachen, dass der Erbe wirklich das Vermächtnis erfüllt, dann kann doch im Kontext dieser Kompetenz dem Testamentsvollstrecker keine Parteistellung im Verlassenschaftsverfahren zukommen? Das frage ich jetzt. Könnte, wenn es nicht zur Erfüllung kommt, der Testamentsvollstrecker einen Antrag bei Gericht stellen? Nein, aus meiner Sicht. Es kann sich seine Parteistellung und auch die Möglichkeit zur Antragstellung und so weiter immer nur ursprünglich aus den Regelungen des Außerstreitgesetzes ergeben. Und an dieser Schnittstelle zwischen Überwachung der Pflicht nach dem Außerstreitgesetz und Überwachung in einem weitergehenden Bereich, den der Erblasser im Testament vorsieht, da finde ich, muss man näher drüber sprechen. Und da ist bisher für mich die Rechtsprechung und Literatur, soweit ich es kenne, nicht genau genug in dieser differenzierten Betrachtung.
Ich stimme dir da völlig zu. Und wir sind hier schon, und anders geht es gar nicht, bei einer chirurgischen Denkweise. Ich glaube, wir müssen ganz präzise uns vor Augen halten, worüber wir jetzt reden wollen. Reden wir über die Frage, welche Rechte der Testamentsvollstrecker hat, und oder, und zweiteres ist der Fall, reden wir darüber, welche Rechte oder welche dieser Rechte, die vielleicht weitergehen können, er im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens mit allen Konsequenzen für das Verlassenschaftsverfahren, für die Dauer, für die schmerzhafte Zeit, in der der Erbe warten muss, bis ihm eben das Vermögen eingeantwortet wird, er Eigentümer wird, er zu einer Bank gehen kann und sagen kann, schaut her, jetzt habe ich diese Zinshäuser in meinem Eigentum, ich hätte gerne einen Kredit drauf. Vorher, während des Verlassenschaftsverfahrens, ist das kaum belehnbar, dieses Erbrecht, weil die Banken überfordert werden zum Beispiel. Also der Erbe hat ein verständliches Interesse, dass diese ganze Sache des Verlassenschaftsverfahrens zügig abläuft. Das habe ich schon betont und deswegen muss man da auch so sensibel sein und sich wirklich vor Augen halten, was fragen wir uns jetzt, was kann der im Verlassenschaftsverfahren vom Gericht? Und diesbezüglich gebe ich dir völlig recht, ist einige Arbeit zu tun und noch ausständig. Und zwar deshalb, weil eben die Zuständigkeit des Gerichts bis vor nicht allzu langer Zeit, danke 2005, wesentlich weiter war. Stichwort, es war dem Gericht nachzuweisen, dass alle Auflagen erfüllt sind. Und immer in der Literatur und Judikatur älteren Datums die Rechte des Testamentsvollstreckers im Verfahren begründet und gekoppelt waren mit dem Gedanken, den du genannt hast, er ist Unterstützer des Gerichts, unterstützt das Gericht und selbstverständlich, ich kann mich erinnern an eine Entscheidung irgendwie in den 1908er Jahren oder so, da ging es darum, dass der Erb oder irgendwie, also noch in der Monarchie, der Erblasser hat angeordnet, glaube ich, ich bin jetzt unscharf, Feuerbestattung, die Auflage an seine Erben, dass er irgendwie also verbrannt werde, sein Leichnam. Und dann wollten sich, wenn ich mich richtig erinnere, die Erben nicht dran halten. Und dann hat der Testamentsvollstrecker beim Verlassenschaftsgericht beantragt, dass dies angeordnet wird, sozusagen vollzogen wird. Und das war überhaupt nicht abwegig, sondern das wurde auch erfüllt und gebilligt, Zuständigkeit des Verlassenschaftsgerichts, strittig bis zum obersten Gerichtshof. Und dafür gibt es überhaupt gar keine Zuständigkeit im Verfahren aber mehr. Und ich glaube, das wäre jetzt meine These, dass es nicht sein kann, dass wir über diese schemenhafte Bestimmung im ABGB die Rechte eines Testamentsvollstreckers im Verfahren darüber hinaus ausdehnen, was die Möglichkeiten des Gerichts sind.
Das ist sehr spannend. Das heißt für mich, ich glaube, da sind wir ziemlich auf einer Schiene, wir beiden. Durch die Rücknahme dieser weiten Fürsorge des Verlassenschaftsgerichts durch die letzte Außerstreitreform hat sich auch die Stellung des überwachenden Testamentsvollstreckers im engeren Sinn entsprechend reduziert. Und es ist meines Erachtens nicht vertretbar, die Ansicht, dass es gleichsam über den Weg des Testamentsvollstreckers möglich sein sollte, das Verfahren gleichsam neu zu modellieren und wieder eine größere Fürsorge einzuführen, indem er über eine weitergehende Parteistellung zur Überwachung von der Erfüllung von Ansprüchen, die vom Verlassenschaftsgericht an sich nicht zu überwachen sind, Parteistellung und Antragsrecht bekäme. Also ich kann nicht die alte Fürsorge wieder einführen in das System des Außerstreitgesetzes durch die Einsetzung des Testamentsvollstreckers. Und das ist eine ganz spannende Sache. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt wo angekommen, sagen zu können, der überwachende Testamentsvollstrecker, den muss man näher anschauen. Es gibt für mich sozusagen das eigentliche Amt, der überwachende Testamentsvollstrecker als Amt, als wirklich dem Abhandlungsgericht zur Seite gestellt, als Überwacher der Pflicht nach dem Außerstreitgesetz. Und dann gibt es noch den...
Ja, das ist dann dieser Zustellbeobachter, ne? Der darf dann zuschauen, genau, ob zugestellt wird nach neuem Recht. Habt ihr zugestellt?
Und ja, genau, aber ja, mehr ist es nicht.
Wo ist der Rückschein der Zustände? Ich hab's überhaupt zugestellt.
Aber wenn wir das erkennen, muss man sagen, natürlich in Testamenten, wo ich zum Beispiel überhaupt nur zwei Erben eingesetzt habe und keine Vermächtnisnehmer und so weiter und so fort, da fragt sich schon, was die Berufung eines Testamentsvollstreckers überhaupt für einen Sinn haben soll, nämlich eines überwachenden Testamentsvollstreckers.
Ja, bisweilen, ja, ist das eben tatsächlich die Frage, nicht? Insbesondere dann, wenn im Testament angeordnet ist, dass dieser Testamentsvollstrecker auch entlohnt ist. An der Stelle vielleicht ein Hinweis, wir hatten das schon einmal, ist der Testamentsvollstrecker zu entlohnen, was recht häufig angeordnet ist, wenn es ein Rechtsanwalt oder ein Notar ist, dann sollte, obwohl wir, glaube ich, keine Entscheidung kennen, dieser Testamentsvollstrecker besser nicht als Zeuge einer allenfalls fremdhändigen Verfügung auftauchen, denn dann wäre er natürlich möglicherweise, wenn man die Analogie zieht, zu einer Begünstigung.
Ja, 588,
ausgeschlossener Zeuge. Bleiben wir aber noch kurz
beim Überwachen,
bei dem, wo wir waren.
Bitte, ja.
Denn unser Zwischenergebnis ist ja recht, wie soll ich sagen, fast depressiv. Es lautet, ja eigentlich, liebe Zuhörer, ist es ein bisschen kurios, denn wie gesagt, der darf im Verlassenschaftsverfahren nach unserer Erkenntnis, wirklich gescheite Burschen, darf er eben zum Gerichtskommissar sagen, und haben Sie auch wirklich allen Vermächtnisnehmern
zugestellt.
Das möchte ich jetzt genau anschauen.
Zeigen Sie es mir, zeigen und wenn mir nicht, stelle ich Ihnen einen Antrag für Gericht.
Gut, wahrscheinlich ist das, so meine ich, richtig. Mhm. Aber was meinten wir? Wir haben nur darüber gesprochen, was der im Verlassenschaftsverfahren gegenüber dem Verlassenschaftsgericht machen kann. Und auch wenn das so eine i-Tüpfelreiterei ist, ist dieses Gespräch wichtig, weil nach meiner Wahrnehmung, und ich kann mich irren, 99% der Literatur und Judikatur über den überwachenden Testamentsvollstrecker auch nur diese Fragestellung beleuchtet, aus einer Zeit kommt, in der eben im Verlassenschaftsverfahren der wursteln konnte, Parteistellung hatte. Und daher die Folgefrage, die wir uns jetzt stellen sollten und werden für die Zukunft, für die nächsten 100 Jahre. Nun gut, im Verlassenschaftsverfahren kann er halt nichts machen. Aber das heißt ja nicht, dass es verboten sei, eine solche Anordnung zu machen, dann soll er halt vor einem ordentlichen Gericht diese Rechte durchsetzen gegenüber dem Erben.
Ja.
Wie konstruieren wir, das wäre dann die Folgefrage, neu, erstmals endlich, wieder die höchste Zeit, materiellrechtlich, schuldrechtlich, ohne irgendwelche Schmähs
oder Etiketten, er hat ein Amt und er ist Machthaber des Verstorbenen. Nein, nein, ein Schuldverhältnis nach dem Tod, das dann entsteht zwischen diesem Testamentsvollstrecker und zum Beispiel, nicht, dass das jetzt so ist, aber liegt natürlich nahe, dem Erben. Mhm. Das würde bedeuten, der Erbe ist in einem Vertragsverhältnis dann, kann man sagen, das darin besteht, dass er überwacht wird. Das ist sozusagen eine vom Erblasser angeordnete Compliance. Er muss diesen Überwacher bezahlen, unterstelle ich jetzt. Ja. Und der Überwacher, kann der ihn dann auch klagen? Ja, aufgrund welcher Rechtsposition? Also das müsste man mal alles erarbeiten, hinschreiben und zur Diskussion stellen und hielte ich für außerordentlich lohnenswert und spannend. Ein letzter Gedanke, dann würde ich dir gerne wieder zuhören. Man sollte auch nicht unterschätzen die Gefahr eines solchen überwachenden Testamentsvollstreckers für die Beteiligten. Nimmt der seinen Job ernst und handelt dann nicht nur wie auch immer, ja, also elegant und wir schaut uns eh niemand zu oder so, sondern nimmt das ernst, handelt er lege artis, dann sitzt er Erben gegenüber und Beteiligten, die über ein Testament brüten, das ja vielleicht 10 Jahre alt ist. Und die Erben und die Legatare oder wer auch immer und die Auflagen und so weiter, die sagen vielleicht, ja, aber das ist doch alles nicht mehr zeitgemäß, was der da angeordnet hat, er hätte es ja gar nicht mehr so machen wollen. Können wir uns nicht anders vergleichen? Wir würden uns gern anders vergleichen miteinander. Und was macht dann der Testamentsvollstrecker? Der müsste dann daneben sitzen möglicherweise und sagen, nein. Ich bin im Namen. Nicht, das ist so wie der Comte im Don Giovanni, der da aufschüttelt. Es gibt keinen Vergleich. Oder? Aber hast du das schon mal überlegt?
Nein, das ist wirklich.
Das ist der Versteinerungs, die Versteinerungsfunktion.
Ja, ist interessant. Nicht? Ja, ist interessant.
Da kommt dann ein Testament, das ist 30 häufig, Jahre alt.
Das,
und dann kommt dann der alte Testamentsvollstrecker daher und sagt: Nein.
Ja. Und jetzt, das hat man immer wieder, dass es Testamente gibt, die gut gemeint sind, die vielleicht vor dem Hintergrund bestimmter Verhältnisse so und so gestaltet wurden. Dann stirbt der Testator, alle setzen sich zusammen und kommen überein, war gut gemeint, aber wir lösen die Sache jetzt ein bisschen anders. Nicht? Das heißt, ja, und das ist ja auch, aber dann kommt der Testamentsvollstrecker.
Nein.
Ja. Versteinerung. Ja,
ja, die Versteinerung. Ja.
Aber das ist wirklich spannend. Ich sage es noch einmal, ich glaube, der überwachende Testamentsvollstrecker ist in der Literatur in dieser Differenzierung noch nicht wirklich erkannt, zumindest nicht intensiv beleuchtet worden. Und daher, ich glaube, das möchte ich auch noch ergänzen, das bedeutet, wir müssen uns fragen, welche Rechtsposition hat der überwachende Testamentsvollstrecker, soweit seine Kompetenzen über die Pflichten des Außerstreitgesetzes hinausgehen? Was bedeutet das im Verhältnis zum Erben und so weiter? Meines Erachtens resultiert daraus übrigens auch, dass das Verlassenschaftsgericht, wie es immer wieder in der Literatur und auch in der Rechtsprechung heißt, nicht einen solchen überwachenden Testamentsvollstrecker entheben kann. Denn die Möglichkeit, die bejaht wird in der Rechtsprechung und Lehre, dass das Verlassenschaftsgericht den Testamentsvollstrecker entheben kann, die ist meines Erachtens nur dann gegeben, wenn ich wirklich einen überwachenden Testamentsvollstrecker im engeren Sinn als diese Amtsperson habe, die eben dem Abhandlungsgericht zur Seite steht und zuschaut bei der Einhaltung der Pflichten des Außerstreitgesetzes.
Du meinst immer diese Zustellung, ne?
Ist der Rückschein. Im Wesentlichen die Zustellung und ein bisschen Sicherstellung, Rückschein. Da ja, aber sobald der Testator in seiner letztwilligen Verfügung ihm losgelöst vom Außerstreitgesetz irgendwelche Überwachungskompetenzen, Aufgaben gibt, in den Bereich kann doch das Verlassenschaftsgericht nicht eingreifen, um dann vielleicht, du hast das vorhin gesagt, ist der Bevollmächtigter dann des Erben? Das kann doch das Verlassenschaftsgericht nicht das Vollmachtsverhältnis auflösen und dergleichen. Also da tue ich mir sehr schwer mit dieser nicht ausreichend differenzierenden zum Teil Literatur und Rechtsprechung. Ich glaube, da muss extrem viel noch nachgedacht werden.
Oh ja, du. Und du solltest vor allem du sehr viel nachdenken. Morgen hast du dann einen Vortrag.
Ja, da muss ich die ganze Nacht nachdenken. Was werden wir morgen
erzählen? Ich bin wirklich sehr gespannt, wie du unser heutiges Gespräch morgen verarbeiten wirst. Wir sind schon über der Zeit, obwohl wir noch Teilaspekte besprochen haben. Ich glaube, es wird weitergehen irgendwann einmal. Ich weiß noch mal gleich einen zweiten Teil anhängen.
Ja. Es ist ein bisschen kompliziert. Wir warten den Vortrag ab, wir lassen Zeit vergehen.
Wir lassen Zeit
vergehen. Wir machen das reden
dann einmal, und das ist, glaube ich, auch funktionell verständlich und tatsächlich auch ein bisschen anders gelagert, über diese Fälle des Verwaltenden, Testamentsvollstrecker, nicht? Also wo der Erblasser den Erben einen Fremdverwalter vor die Nase setzen will oder der Fremdverwalter selbst als Testamentsmitverfasser und Berater gern vor die Nase gesetzt werden will. Lassen wir das mal hier so stehen. Wir
dürfen aber gleich hier auch ein bisschen spoilern. Auch in dem Bereich ist fast alles unklar.
Oh, das ist ja schon fast wie beim Marcel Reich-Ranitzky. Wir sehen, betroffen wird das gelautet.
Ja, genau.
Den Vorhang fallen und alle Fragen offen in diesem Sinn.
Danke dir. Gefreut. Danke. Wir sehen uns morgen beim Erbrechtstag.
Morgen beim Erbrechtstag. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.